بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ببقين متن نام الله سأل الله زيغن هال من هات سشكايت من قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شب تصويق لسس كان قوت كيت أسأل الله ونشب تصويق لس محمد الله سدينا ونزين gesandte ist. Wir sind angekommen im zweiten Band von Sunan Abi Dawud im Unterkapitel von As-Salah 210, das Freitagsgebet in den Dörfern, Hadith Nummer 1068. Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, überliefert über Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, dass er Folgendes sagte. Das erste Freitagsgebet, das nach dem Freitagsgebet in der Moschee des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in Medina stattfand, war in Jawtha, einem Dorf in Bahrain. Der Überlieferer Uthman, rahimahullah, sagte, es ist ein Dorf von den Abdul Qais. In diesem Unterkapitel von Kitab al-Salah geht es nun darum, dass das Gebet, das Freitagsgebet, nicht nur beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam stattgefunden hat, auf der einen Seite, und zweitens nicht nur in den Städten, sondern auch in der Stadt des Gesandten, sondern auch in anderen Städten oder auch sogar in Dörfern, das heißt also gemeine Ortschaften, an denen die Menschen sich angesiedelt haben und diese Ortschaften auch nicht je nach Saison verlassen, wie zum Beispiel Nomadenvolk, denn bekannterweise müssen die Nomaden kein Freitagsgebet verrichten, denn sie ziehen mit ihrem Vieh von einer Weide zur nächsten Weide und sind an keiner Stelle dauerhaft ansässig. Das ist aber sowohl bei Stadtbewohnern als auch bei Dorfbewohnern nicht der Fall und deswegen sind sie zum Freitagsgebet verpflichtet. 1069, Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik, er führte immer seinen Vater nach dessen Erblindung, berichtet über seinen Vater Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, dass dieser an einem Freitag den Gebetsruf hörte. Da bat er für As'ad ibn Zurara um Barmherzigkeit, rahimahullahu ta'ala. Yani, das ist... da hat sich eingebürgert, dass wenn jemand gestorben ist, man über ihn sagt, Rahimahullah. Das heißt, möge Allah ihm barmherzig sein. Und dass, wenn es ein Sahabi war, man sagt, Radiallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und wenn es ein Prophet war, alayhi salam, und wenn es der Prophet Muhammad war, Sallallahu alayhi wasallam. Da sagte ich zu meinem Vater, warum bittest du für As'ad ibn Zurara um Barmherzigkeit, wenn du den Gebetsruf hörst? Da antwortete er, weil er der Erste war, der uns das Freitagsgebet in Hazm al-Nabit bei der Harra der Banu Bayada in Naqi' leitete. Also eine Ortschaft in Medina, Banu Bayada ist nichts anderes als der Name eines Stammes. Und Harra ist, kann man sagen, eine Lava-Gegend dort. Und das ist die Ortschaft dort. Hazm al-Nabit in der Lava-Gegend Harra, dort beim Stamm der Banu Bayada, bei der Stelle namens Naqi' in Medina. Wie dem auch sei, dann sagt er, man nennt den Ort Naqi' Al-Khatmat. Al-Khatmat oder Al-Khatamat. Al-Khatamat. Da fehlt eine Fatha. Ein A. Naqi' al-Khatmat. Ich fragte, wie viele wart ihr damals? Er antwortet 40. Dieser Hadith, so bedeutend er klingen mag, aber es gibt manche Ulama, rahimahullah ta'ala, die diese Zahl 40 zum Anlass genommen haben, zu sagen, das ist die Mindestanzahl an Teilnehmern an einem Freitagsgebet. Das heißt, wenn nur 39 sich treffen würden, dann käme es nicht zu einem Freitagsgebet. Wäre es kein Freitagsgebet, keine Pflicht, das Freitagsgebet zu machen, noch ungültig, sondern Voraussetzung, dass mindestens 40 Leute zusammenkommen. Und diese Ansicht ist schwach, weil es keinen Beweis dafür gibt, dass es 40 sein müssen. Und dass die bloße Anzahl der Leute, die sich dort zum ersten Mal getroffen haben, ist kein Beweis dafür, dass diese Anzahl verbindlich ist. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. 211. Wenn der Freitag auf den Eid-Tag fällt. In diesem Abschnitt behandelt Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala die folgende Fragestellung. Wenn zwei Eid aufeinander fallen, denn das Eid-Gebet, damit ist entweder natürlich Eid al-Adha nach der Hajj oder Eid al-Fitr nach Ramadan gemeint. Das sind die jährlichen Eid-Tage. Aber wir haben auch den wöchentlichen Eid-Tag, das ist unser Freitag. Und wenn diese beiden aufeinandertreffen, dann ergibt sich folgende Problematik. Das Freitagsgebet ist eine Pflicht. Und das Eid-Gebet, nach manchen Ulama zwar auch, aber entscheidend ist, dass die Menschen morgens nach dem Sonnenaufgang sich ja zum Eid-Gebet treffen. Und diese Anstrengung wird jetzt an diesem Tag verdoppelt. Die Leute kommen nicht nur zum Eid-Gebet, sondern kehren dann zurück und gehen vielleicht opfern und müssen dann zum Dhuhr wieder zurück in die Moschee kommen zum Freitagsgebet. Das ist eine nicht zu unterschätzende Anstrengung und sie steht etwas im Widerspruch zu, nicht im Widerspruch, aber sie kann problematisch sein, weil an dem Tag, am Eid-Tag, bekannterweise opfert man, wenn es der Eid al-Fitr war, sein Opfertier und ist dann beschäftigt damit. Und das kann praktisch gesehen, dauert das nicht nur kurze Zeit, sondern kann dauern bis zum Maghrib oder noch länger als Maghrib. Und zweitens, wenn es Eid al-Fitr ist, ist es auch ein Eid-Tag, an dem man seine Verwandten besuchen möchte und Ähnliches. Und wenn man jetzt diesen Tag dann noch einmal unterbrechen würde und verpflichtet wäre, noch einmal zur Moschee zurückzukehren, wäre dies eine, gerade für Leute, die etwas weiter außerhalb sind, also etwas weiter weg von der Moschee sind, eine nicht zu unterschätzende Anstrengung. Und deswegen stellt sich die Frage, wenn am Freitag gleichzeitig der Eid-Tag ist, ist ein Muslim verpflichtet, zum Freitagsgebet zu erscheinen? Denn diese Frage ist entscheidend. Zum Eid-Gebet kommt er sowieso. Weil das Eid-Gebet ist einmal im Jahr und das Eid-Gebet wird er sich kaum entgehen lassen. Dazu überliefert uns Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu. Er fragte Zayd ibn Arqam, radiallahu anhu, hast du es erlebt, dass zur Zeit des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, zwei Festtage am selben Tag stattfanden? Er sagte ja. Da fragte Muawiyah, radiallahu anhu, was hat er dann gemacht? Er sagte, er betete, er, sallallahu alaihi wasallam, er betete das Eid-Gebet und erlaubte dann, dass man vom Freitagsgebet fernbleibt. Er sagte, wer will, darf es beten. Man sha'a an yusalli, fal yusall. Also entnehmen wir aus diesem Hadith, wie manche Ulama rahmatullah gesagt haben, bedeutet es offensichtlich, dass das Eid-Gebet, wenn man es verrichtet hat, man vom Freitagsgebet befreit ist, wenn es am gleichen Tag war. Und da, im Umkehrschluss bedeutet es, wer nicht am Eid-Gebet teilgenommen hat, wer es ist, dennoch zum Freitagsgebet verpflichtet. Und man muss hier darauf hinweisen, dass das Freitagsgebet in diesem Fall eine Art Fard Kifaya ist, eine Art Kollektivpflicht ist, weil es gibt ja immer Muslime, die nicht am Eid-Gebet teilgenommen haben oder weil sie es nicht konnten oder weil sie es verpasst haben oder was auch immer. Deswegen muss das Freitagsgebet trotzdem stattfinden. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam trotzdem gebetet, weil es Menschen gibt, die am Eid-Gebet nicht teilgenommen hat. 1071 عطاء ابن أبي رباح sagte, ابن السبير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه betete uns an einem Eidtag am Freitag am Anfang des Tages vor. Das heißt, es geht hier um das Eidgebet. Hiernach gingen wir zum Freitagsgebet. Er aber kam nicht zu uns heraus. So beteten wir jeder allein. Ibn Abbas radiallahu anhu war damals in Ta'if. Als er zurückkam, erzählten wir ihm dies. Da sagte er, er hat die Sunna umgesetzt. In diesem Fall sehen wir, dass die Umsetzung der Sunna eine Erleichterung ist und eine Barmherzigkeit ist Allahs tabaraka wa ta'ala. Und dass man keine Schuldgefühle haben braucht, wenn man in diesem Fall im Freitagsgebet fernbleibt als Mann, der normalerweise dazu verpflichtet gewesen wäre. Deswegen, wenn es Leute gibt, die das, und als ich vorhin sagte, dass der Imam es stattfinden lässt, es muss nicht derselbe Imam sein, aber irgendeiner muss das Freitagsgebet leiten. Das heißt, wenn hier in diesem Fall Abdullah ibn Zubair der Imam war von ihnen am Eid-Gebet und es andere Leute gibt, die sich versammelt haben, um das Freitagsgebet zu verrichten, dann muss er nicht daran teilnehmen, nur weil er der Imam ist. Aber es muss jemanden geben, der sie im Gebet leitet. Wallahu a'lam. Ata, rahimahullahu ta'ala, wahrscheinlich wieder Ata ibn Abi Rabah, sagte, der Freitag und der Eidtag fielen zur Zeit von Ibn Zubayr radiallahu anhu aufeinander. Dann sagte er, heute sind zwei Festtage aufeinander gefallen. Er fügte beide zusammen, verrichtete zwei Raka'a und fügte nichts hinzu, bis er das Nachmittagsgebet verrichtet hatte. In dieser Überlieferung kommt etwas Neues zum Tragen. Hier heißt es, dass der Freitag und der Eidtag fielen zur Zeit von Ibn Zubayr aufeinander. War das noch einmal nichts Neues, das haben wir auch vorhin erfahren. Dann sagte er, heute sind zwei Festtage aufeinander gefallen. Tamam. Dann heißt es aber, فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً. Das heißt, er fügte beide zusammen, verrichtete zwei Rak'a und fügte nichts hinzu, bis er das Nachmittagsgebet verrichtet hatte. Er fügte beide zusammen, wenn damit gemeint ist, dass er nur eins davon verrichtete. Das heißt, er fügte beide zusammen im Sinne von, er verrichtete eins, und das andere verrichtet er nicht, weil sie sind ja wie weil sie aufeinander gefallen sind. Weil sie praktisch am gleichen Tag beide stattfinden. Dann ist diese Überlieferung die gleiche wie vorher. Das heißt, er verrichtet zwei Rak'a, das Eid-Gebet und das war's. Was man auch verstehen könnte, ist, dass er das Eid-Gebet verrichtete und danach das Freitagsgebet verrichtete. Und wenn das gemeint ist mit dieser Überlieferung, dann ist es ein Hinweis auf eine Ansicht unter Menschen Ulama, die gesagt haben, dass das Freitagsgebet nach dem Sonnenaufgang schon gültig ist. Manche Ulama sagen, das Freitagsgebet gilt auch Vormittag. Und man muss es nicht erst zur Wuhurzeit verrichten. Wallahu tabarak ta'ala, das wäre ein Hinweis in dieser Überlieferung durch diesen Sahabi radiallahu ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu 1073 berichtet, dass der Gesandte, aber tabarak, richtigerweise, das Freitagsgebet wird zur Wuhurzeit verrichtet und die Überlieferungen diesbezüglich, die darauf hinweisen, dass der Prophet alaihi salatu wassalam vor dem Wuhur, vor der Mittagszeit schon gebetet hat, sind nicht eindeutig. Und grundsätzlich gilt, dass das Jum'a-Gebet ein Ersatz für das Wuhur-Gebet ist. Und wenn es ein Ersatz ist für das Wuhur-Gebet, dann gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie für das Wuhur-Gebet. Wallahu a'lam. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, heute fallen zwei Festtage aufeinander. Wer will, dem genügt das Eid-Gebet anstelle des Freitagsgebets. Wir aber werden das Freitagsgebet verrichten. In dieser Überlieferung sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diesmal eindeutig, dass man eins von beiden verrichten darf. Es würde ausreichen, nämlich das Freitagsgebet, Entschuldigung, das Eid-Gebet reicht aus. Das heißt, er sagte, wer will, dem genügt das Eid-Gebet anstelle des Freitagsgebets. Und das weist darauf hin, dass wer das Eid-Gebet nicht verrichtet hat, muss am Freitagsgebet trotzdem teilnehmen, wenn man dazu verpflichtet ist. Und er sagte, wa inna mujammi'un, das heißt, wir aber werden das Freitagsgebet dennoch verrichten. Und das ist das Beste und Vollkommenste. Und das zeigt, dass es eine Sunna ist, was der Ibn Zubayr vorhin gemacht hat, wie Ibn Abbas das bezeichnet hat, ist eine Sunna. Das heißt, es ist eine Sunna, dass man verstanden hat, das Eid-Gebet zu verrichten und das Freitagsgebet deswegen weglassen zu dürfen. Das ist eine Sunna. Das heißt, es stimmt überein mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber welche Sunna hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam praktisch umgesetzt? Die Antwort lautet, er hat beide Gebete verrichtet. Und das weist darauf hin, dass es besser ist, das Freitagsgebet dennoch zu verrichten. Denn zwei Rak'ah sind nicht wie vier. Und eine Khutbah ist nicht wie zwei. 212. Was man am Freitag im Morgengebet liest. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder in dieser Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam möchten wir erfahren, gibt es bestimmte Verse aus dem edlen Koran al-Karim, die der Prophet alaihi salatu wasallam am Freitag gelesen hat. Und Abdullah ibn Abbas am Freitag natürlich im Fajr-Gebet gelesen hat. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam am Freitag im Morgengebet Alif Lam Mim Tanzil As-Sajda, das heißt die Offenbarung, die Sura mit der Niederwerfung, gelesen hat und Hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr, ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen. Diese beiden Suren las er, Sura Nummer 32, Surat As-Sajda, und Sura Nummer 76, Surat Al-Insan. Und aus dieser Überlieferung entnehmen wir, durch diese Überlieferung wird bekräftigt, dass der Prophet ﷺ im Fajr-Gebet mehrere Seiten zu lesen pflegte. Denn wenn man die Anzahl der Seiten sich anschaut, in Surat As-Sajda sind es drei. Das war in der ersten Rak'ah. Und die Anzahl der Seiten von Surat Al-Insan sind ungefähr zwei. Und das war in der zweiten Rak'ah. Und deswegen hat der Prophet ﷺ mindestens so viel gelesen, ungefähr wie drei Seiten oder noch mehr im Fajr-Gebet wie am Freitag. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. 1075. In dieser Version heißt es zusätzlich, im Freitagsgebet las er Suratul Jumu'ah und wenn die Heuchler zu dir kommen. Das heißt, in dieser Überlieferung geht es zusätzlich noch um das Freitagsgebet, nicht um das Fajr-Gebet wie gerade eben, sondern um das Freitagsgebet. Und darin las er Suratul Jumu'ah. Und Suratul Jumu'ah ist die Sura Nummer 62 und die danach ist Suratul Munafiqun, die Heuchler, Sura 63. Das war im Freitagsgebet. Und es ist auch überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er im Freitagsgebet Surat al-Jumu'ah gelesen hat und Surat al-Ghashiyah. Und es ist auch überliefert, dass er im Freitagsgebet Surat al-A'la gelesen hat und Surat al-Ghashiyah. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. 213. Was man am Freitag anzieht. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass Umar ibn Khattab radiallahu anhu ein gestreiftes Gewand sah. Das heißt, es wurde bei der Tür zur Moschee verkauft. Da meinte er, O Gesandter Allahs, wie wäre es, wenn du dieses kaufst und freitags anziehst und auch wenn Gesandtschaften zu dir kommen? Da sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so etwas zieht nur jemand an, der am Jenseits keinen Anteil hat. Später brachte man ein paar Gewänder dieser Art zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er gab Umar ein Gewand, da sagte Umar, mir gibst du es zur Kleidung, o Gesandte Allahs. Und über das Gewand von Utarid hast du das und das gesagt? Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ich habe es dir nicht gegeben, damit du es selbst anziehst. Da gab es Umar einen Bruder von ihm in Mekka, der ein Götzendiener war. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird erzählt, dass an der Moschee ein Gewand verkauft wurde. Und dieses gestreifte Gewand war ein Gewand, wie aus anderen Überlieferungen, aus Seide. Und bekannterweise ist Seide für die Männer haram zu tragen. Und deswegen, als der Prophet a.s.w. dennoch Umar radiallahu anhu eines dieser Kleider gab, wunderte er sich. Wie kann der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihm etwas geben, was er doch selbst verboten hat zu tragen? Und dann sagte er, ich habe es dir nicht gegeben, damit du es selbst anziehst. Das heißt, ich habe es dir gegeben, damit du davon anderweitig profitierst. Und daraufhin, man kann ja so ein Kleid auch, dieses Gewand muss man ja sich nicht selbst anziehen, wenn es einem selbst verboten ist, oder man kann es jemand anderes geben. Und Umar radiallahu anhu gab es einem seiner Brüder, einem Mushrik in Mekka, und es weist darauf hin, dass man in solchen Angelegenheiten nicht sündigt, wenn der andere so etwas trägt und selbst kein Muslim ist, man es ihm gibt. Deswegen auch, wenn man zum Beispiel Fleisch hat und es hat sich herausgestellt, dass dieses Fleisch nicht halal ist, dann darf man es weitergeben an jemanden, der sich sowieso nicht an diese, also ein Nicht-Muslim weitergeben, der sowieso von der Scharia nicht angesprochen wird bei solchen Angelegenheiten, weil er befindet sich auf dem Kufr. Und deswegen ist es für ihn, also für den Muslim in diesem Fall, keine Art Unterstützung bei der Sünde. Weil das für diese anderen Menschen unerheblich ist. Also manche Gesetze sagen, er sündigt dadurch zusätzlich. Aber dieser Hadith wäre ein Argument zu sagen, dass er nicht dabei sündigt. Oder es wäre ein Argument zu sagen, dass diese Art von Unterstützung keine sündhafte Unterstützung ist. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Der Vater von Salim, 1077, der Vater von Salim sagte, der Vater von Salim ist Abdullah, der Sohn von Umar, radiallahu anhu. Der Vater von Salim sagte, Umar ibn al-Khattab sah ein Gewand aus schwerem Brokat. Er sah ein Gewand aus schwerem Brokat, das auf dem Markt verkauft wurde. Da nahm er es und ging damit zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, kauf dies und kleide dich damit für den Eid gut und wenn Gesandtschaften zu dir kommen und so weiter. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir die Erklärung für das Verbot, dass dieses gestreifte Gewand eben nicht verboten war, weil es gestreift war, sondern weil es eben aus Brokat bestand, also aus Seide, aus schwerer, wertvoller Seide bestand. 1078, Muhammad ibn Yahya ibn Hibban berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Es ist keine Sünde für jemanden, sofern es ihm möglich ist, für den Freitag zusätzlich zu seiner Arbeitskleidung zwei weitere Kleidungsstücke zu besitzen. Aus dieser Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir, dass man, wenn man genügend Kleider hat, es für einen Menschen, für einen Muslim keine Sünde ist, dass er für den Freitag zusätzliche Kleidung besitzt oder kauft, damit er diese Kleider speziell für den Freitag anzieht. Denn der Freitag ist unser Eid-Tag und Anlass dafür, sich gut zu kleiden oder besonders zu kleiden. Besonders heißt, wie er hier sagte, an anderen Tagen hat man seine normale Arbeitskleidung an, aber am Freitag trägt man besondere Kleidung. Und das alles gehört zur Verherrlichung der Sha'a'ir Allahs Azza wa Jal. Das heißt Verherrlichung der alle Symbole Allahs Azza wa Jal. Und zu den Symbolen, zu den Sha'a'ir gehört natürlich das Freitagsgebet, das Eidgebet und so weiter und so fort. Ibn Salam radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam dies auf der Kanzel sagte. Das ist eine Ergänzung zu dem vorigen Hadith. Und danach kommt derselbe Hadith noch einmal mit einer anderen Überlieferungskette. Vor dem Freitagsgebet eine Sitzung halten. 1079. Der Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es verbot, in der Moschee zu kaufen und zu verkaufen, nach einem verlorenen Gegenstand auszurufen, Gedichte aufzusagen und vor dem Freitagsgebet eine Sitzung abzuhalten. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird die wichtige Stellung der Moschee im Islam betont. Und dass die Moschee ein Ort ist, der dafür errichtet wurde, Allahs zu gedenken. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und dass die Moscheen Allah allein gehören. So ruft darin niemand anderen an. Die Moscheen sind die Häuser Allahs. Und wenn du bei jemandem zu Gast bist, darfst du nur das machen, was er dir erlaubt und gestattet. Und deswegen gilt grundsätzlich gesehen, dass die Moschee ein Ort ist, der dafür gemacht worden ist, um darin zu beten. Und ein Ort ist, der deswegen rein gehalten werden muss. Rein gehalten im übertragenen Sinne und auch im wirklichen Sinne. Im übertragenen Sinne, dass diese Moschee rein bleiben muss vor Aschirk, wegen des Verses, der zuvor erwähnt worden ist. Und deswegen darf man auch in einer Moschee nicht andersgläubige Menschen beten lassen, die andere Götter anbeten als Allah. Und auch im übertragenen Sinne gehört dazu, dass man die Moscheen Allahs Azza wa Jal nicht betreten darf, um darin zu verweilen, wenn man Junub ist. Und auch müssen diese Moscheen rein bleiben vor wirklichen Unreinheiten. Und deswegen, nachdem der Prophet a.s.w. sah, dass ein Mensch in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam urinierte, ordnete an, dass man einen Eimer Wasser über diese Stelle kippen solle. Und er verbot natürlich, dass man sein Geschäft verrichtet in der Moschee. Und nicht nur diese Angelegenheiten entweihen die Reinheit oder die Heiligkeit dieser Orte, sondern auch, wenn Moscheen umfunktioniert werden zu anderen Dingen, als sie eigentlich gedacht waren. Und deswegen verbot der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Kaufen und Verkaufen in der Moschee. Das ist die eine Sache. Weil Kaufen und Verkaufen ist eine Dunya-Angelegenheit. Etwas Weltliches. Die Moscheen sind nicht dafür gebaut worden. Und ebenso, dass man darin nach einem verlorenen Gegenstand ausruft. Und das ist ein Hinweis darauf, dass diese Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Denn wenn man etwas verloren hat, ruft man dann, wenn man etwas verloren hat, was einem wichtig ist, sucht man danach. Und man würde erwarten, dass so etwas erlaubt wäre. Denn vielleicht ist ja unter den Anwesenden der Moschee jemand, der seinen Gegenstand gefunden hat oder findet oder ihn kennt oder weiß, wo er ist, weil die Moschee ein Ort der Ansammlung für Menschen ist. Dennoch wurde diese Tür nicht geöffnet, sondern sie bleibt verschlossen. Und dass man darin Gedichte aufsagt, dass man sich trifft sozusagen, um Gedichte aufzusagen, sich darin trifft, um einen Wettbewerb über Gedichte zu machen. Und so weiter und so fort. Und dann erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Verbot, sich vor dem Freitagsgebet zu treffen und eine Sitzung abzuhalten. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, wir treffen uns vor dem Freitagsgebet in der Moschee und machen eine Koranrunde. Oder lesen zusammen Hadithe. Oder lesen zusammen aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder was auch immer. Das ist sogar religiös. Nicht religiös erst recht. Warum? Weil diese Zeit vor dem Freitagsgebet, wenn diese gefüllt würde durch Unterrichte, durch Sitzungen, durch Vorträge, dann wäre die Aufmerksamkeit der Anwesenden nicht mehr für den Khatib am Freitag reserviert. Stellt euch mal vor, jemand hört vor der Freitagspredigt sich einen Vortrag von einem Sheikh an oder einem Imam an oder was auch immer und danach beginnen sie mit der Freitagszeremonie. Wie groß wird die Aufmerksamkeit noch sein? Und deswegen ist es falsch, wie in manchen Moscheen das gemacht wird, dass eine Sitzung abgehalten wird, ein Vortrag gehalten wird, ein islamischer Vortrag gehalten wird, noch bevor die Freitagspredigt beginnt. Und das widerspricht dem Sinn und Zweck des Freitagsgebetes, beziehungsweise des Freitagschutbah. Und es widerspricht diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das zeigt, dass das Herz des Gläubigen immer für das schlagen sollte, was Allah und sein Gesandter mögen, und nicht für das, was er vielleicht für sinnvoll empfindet. 215, eine Kanzel zu haben. Abu Hazim ibn Dinar sagte, dass einige Männer zum Sahabi, zu Sahl ibn Sa'd al-Sa'di radiallahu anhu gingen und darüber diskutierten, aus welchem Material die Kanzel hergestellt wurde. Das heißt, die Kanzel, auf der der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu predigen pflegte. Sie befragten ihn dann darüber, worauf er sagte, bei Allah, ich weiß, aus welchem Material sie ist. Ich habe sie an dem Tag gesehen, an dem sie aufgestellt wurde, und als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum ersten Mal darauf saß. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte nach der Frau so und so, Sahal erwähnte ihren Namen und sagte, sag deinem Burschen, dem Zimmermann, er soll mir eine Kanzel bauen, auf die ich mich setze, wenn ich zu den Leuten spreche. Sie ordnete ihm dies an und er stellte sie aus dem Tarfa-Baum her. Als er mit der Kanzel kam, schickte sie ihn zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dieser wiederum bestimmte, dass sie an diesem Platz aufgestellt wurde. Ich sah dann, wie der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam darauf betete, den Takbir sprach, sich dann darauf verbeugte und dann rückwärts hinabstieg und sich am Fuß der Kanzel niederwarf. Dann kehrte er wieder zurück. Als er fertig war, wandte er sich der Menge zu und sprach: Leute, dies tat ich, damit ihr mir folgt und mein Gebet erlangt. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Sahel ibn Sa'd al-Sa'di radiallahu ta'ala anhu erfahren wir über den Anfang der Geschichte des Minbar und dass ein Zimmermann ihn auf Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam für ihn herstellte. Und bekannterweise gelangt der Ton des Predigers besser zu den Menschen, wenn er leicht höher als sie aufgestellt ist. Und diese Sunna ist es, die die Menschen bis zum heutigen Tag umsetzen. Nicht nur der Ton kommt dann besser an, sondern er wird auch dann besser von den Leuten gesehen, was die Aufmerksamkeit verbessert. Deswegen ist es, wallahu a'lam, nicht verkehrt, dass man in Moscheen, in Räumlichkeiten, in denen der Prediger nicht gesehen werden kann, dafür sorgt, dass man ihn dennoch sehen kann. Und das ist mit heutigen technischen Mitteln einfach umzusetzen. Der Sahel radiallahu anhu antwortete nicht nur auf die Frage, sondern fügte noch ein paar Informationen für uns hinzu, die von großer Bedeutung sind. Und das zeigt, liebe Geschwister, eine Antwort auf eine berühmte Frage: Wieso zum Beispiel hat der eine Sahabi einen bestimmten Hadith erzählt und ein anderer nicht? Warum haben manche Sahaba mehr Hadithe berichtet als andere? Warum kennen wir von Aisha radiallahu anha viel mehr Hadithe als von ihrem Vater Abu Bakr radiallahu anha? Wo die Zeit, die der eine mit dem anderen verbracht hat, also der Prophet hat mehr Zeit mit Abu Bakr verbracht als mit Aisha. War länger. Wieso berichtet Abdullah ibn Umar mehr Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Umar ibn Khattab selbst, der zweite Khalifa? Dafür gibt es mehrere Gründe, aber ein Grund dafür ist, liebe Geschwister, die Sahaba radiallahu anhum erzählen ihre Erlebnisse manchmal, also sie erzählen das, was sie über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erfahren haben, gesehen haben, von ihm gehört haben, manchmal, weil ihnen danach ist, das heißt, weil sie etwas davon erzählen wollen, weil sie gerade etwas, weil sie etwas erzählen wollen von sich aus. Und manchmal, und das ist sehr oft der Fall, weil sich eine Situation ergibt, aufgrund derer sie eine Geschichte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählen, weil sie sich daran gerade erinnern. Und deswegen, und eine Situation ist, dass man eben den Sahabi fragt. Man fragt ihn und dann, man fragt ihn: Weißt du etwas über die Kanzel des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und er sagt: Ja, ich weiß was darüber. Und deswegen, aus solcher Art von Hadithen haben die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, die Wichtigkeit des Fragestellens entnommen. Denn aus dem Gelehrten, wie Sahel oder auch anderen Gelehrten später, aus ihnen erfährst du manchmal Informationen nur durch das Fragen, weil du sie an eine bestimmte Situation mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erinnerst, weil du sie dadurch an eine bestimmte Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam erinnerst. Sie haben die Information bei sich, aber es gab keinen Anlass darüber zu sprechen. Und in diesem Fall erzählt uns Sahel, dass der Prophet a.s. auf dieser Kanzel einmal gebetet hat. Er stand oben auf der Kanzel, sprach den Takbir, das heißt Allahu Akbar, den ersten Takbir. Also, dann verbeugte er sich, gemeint ist, er macht diese Bewegung, das heißt, ganze Salah macht er auch auf der Kanzel. Er sagt Allahu Akbar, danach verbeugte er sich und nach dem Verbeugen, logischerweise stellt man sich wieder aufrecht auf. Aber wie soll er sich jetzt auf der Kanzel niederwerfen? Logischerweise, wenn er auf der Kanzel steht, schaut er beim Beten Richtung Qibla. Dann ging er, damit er sich niederwerfen konnte, rückwärts. Warum? Und daraus entnehmen wir, dass das Anpeilen der Qibla zu den Shurut as-Salah gehören, das heißt zu den Gebetsvoraussetzungen gehören. Wenn die Gebetsrichtung nicht eingehalten wird, ist das Gebet ungültig. Und deswegen ist er rückwärts von der Kanzel hinuntergestiegen. Bis er zum Fuß der Kanzel, bis er auf dem Boden war, er ging noch einen weiteren Schritt zurück, mindestens einen weiteren Schritt zurück. Warum? Weil das heißt hier, dass er sich am Fuß der Kanzel niederwarf. Das heißt, sein Kopf war dann dort, wo die Kanzel beginnt, wo die erste Stufe beginnt. Als er dann fertig war mit dieser Niederwerfung, beziehungsweise mit diesen beiden Niederwerfungen, kehrte er wieder zurück. Das heißt, er stieg dann wieder auf die Kanzel auf und stand wieder vor den Leuten mit dem Rücken gedreht zu ihnen in Richtung Qibla und betete so 2 Raka auf dem Mimbar. Und er machte dies, da sagte: Leute, dies tat ich, damit ihr mir folgt und mein Gebet erlernt. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir ebenfalls, dass wenige Bewegungen im Gebet erlaubt sind. Denn der Prophet a.s. machte mit Sicherheit 3 Schritte. Wenn wir davon ausgehen, dass der Mimbar aus 2 Stufen bestand und auf der dritte saß er, dann musste er mindestens 3 Schritte gemacht haben, damit er sich auf dem Boden auch niederwerfen kann. Und deswegen haben manche Ulama, rahimahullah ta'ala, aus diesem Hadith entnommen, dass 3 Bewegungen hintereinander maximal erlaubt sind. Und mehr als dies würde zur Ungültigkeit des Gebets führen. Warum? Weil Ausgangslage ist, dass man sich gar nicht bewegen darf im Gebet unnötigerweise. Und dass das Gebet ungültig würde. Aber dieser Hadith zeigt uns und auch andere, dass manche Bewegungen, wenn sie wenig sind, erlaubt sind. Und hier haben wir ein Beispiel für 3 hintereinander folgende Bewegungen, die nicht zum Gebet gehören und die das Gebet trotzdem nicht ungültig gemacht haben. Ebenso entnehmen wir aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man als Lehrer manches machen darf, was man normalerweise nicht machen würde als Nichtlehrer. Warum? Weil man Vorbild sein möchte und den Leuten etwas beibringen möchte. Und das macht er hier mit seinem Satz am Ende des Hadithes deutlich. Hadith. Nehmen wir noch den letzten Hadith, inshallah ta'ala, für heute. Das ist der Hadith 1081. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, berichtet, dass Tamim ad-Dari, radiyallahu anhu, zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sagte, als dieser schon alt war: Willst du keine Kanzel haben, o Gesandter Allahs, die deine Knochen trägt? Er sagte: Doch. Dann brachte er ihm eine 2-stufige Kanzel. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum dem Propheten alaihi salatu wasallam Ideen und Tipps und Ratschläge gegeben haben und gesehen haben und gewusst haben, dass dieser ein Mensch ist. Und dass diesem Menschen offenbart wird, wenn Allah tabarak wa ta'ala will. Aber ansonsten ist er ein Mensch, wie jeder andere Mensch auch. aus Fleisch und Blut. Er vergisst, wie andere vergessen. Er macht Fehler, wie andere Menschen auch Fehler machen. Und er braucht seine Geschwister und er braucht, dass auch man ihm Ratschläge gibt und braucht Unterstützung der Sahabe um ihn herum. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gute Ratschläge und gute Tipps angenommen hat und nicht gesagt hat, ich bin der Gesandte Allahs, ich weiß es besser als ihr. Oder wenn diese Sache etwas Gutes wäre, hätte mir Allah subhanahu wa ta'ala dies doch mitgeteilt und so weiter und so fort. All diesen Formen der Übertreibung. Und ebenso entnehmen wir daraus, dass es eine Sunna ist, dass die Kanzel zweistufig ist. Zweistufig ist, das heißt zwei Stufen und danach auf der dritten setzt man sich hin und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا